Heute im Birdgang Powerlifting Podcast.
Ach Leute, ich bin richtig aufgeregt. Heute ist bei uns im Podcast zu Gast der großartige Alexander Pürzel. Hört euch an und habt Spaß.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Maxi, ey.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Birdgang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, mir gegenüber sitzen meine reizenden Co-Hosts Maxi und Kona. Und heute ist, wie in der letzten Folge schon angekündigt, eine ganz, ganz besondere Episode. Denn wir haben hier den guten, den einen, den einzigen Alexander Pürzel. Kurz ein paar Worte zu dir. Du bist schon mehrfach international gestartet, hast unter anderem den European Deadlift Gold geholt, mehrfach österreichischer Meister geworden, hast mal so den legendären 18 Sekunden 340 Kilo Grinder auf den Arnold Classics, glaube ich, war das, ausgepackt. Bist für mich und wahrscheinlich auch für ganz, ganz viele andere Leute, die jetzt irgendwie so ein bisschen Coaching machen, eine große Inspiration. Wir haben uns auch mal 2019 ganz kurz auf ein Foto getroffen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Doch, ich habe mir zuerst gedacht, ich kenne dich.
Ah, das war großartig.
Ja.
Okay. Das ehrt mich natürlich schon. Ich werde schon ganz rot.
Aber nicht genau gewusst, woher.
Ja, du hast mal eine Zeit lang auch schon relativ regelmäßig Podcasts gemacht, damals mit Peter Hofstetter zusammen.
Ja, genau.
Barbell Program Podcast hab ich damals auch sehr viel gehört, um selber überhaupt so Zugang zu eigentlich den Basics im Powerlifting zu kriegen und dann auch langsam so Zugang zum Coaching zu bekommen. Ja, und jetzt sitzt du hier und beehrst uns mit deinem Wissen. Also ich würde hier ganz kurz das Wort an Kona weiterreichen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, denn der gute Mann hat es versucht hier einzufädeln, und Ehre an dich dafür.
Ja, das war eigentlich ganz lustig, weil ich hatte Alex als Dozent in einer Veranstaltung aus dem Bachelor, und ich bin ja eigentlich im Master und ich habe ja auch schon mein Bachelor fertig gemacht in Deutschland, aber ich musste noch ein paar Kurse wiederholen und unter anderem eben auch, was war das, Grundlagenkrafttraining?
Nee, ich glaube, es heißt nur Krafttraining sogar.
Ja, also ich musste auf jeden Fall nochmal die Bachelor-Veranstaltung Krafttraining machen, um mich offiziell auch Coach nennen zu dürfen. Und es war auf jeden Fall sehr lustig und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Also die Veranstaltung war ziemlich cool.
Das freut mich.
Und ja, da dachte ich dann natürlich, passt das ja perfekt. Dann habe ich schon ein bisschen Kontakt zu dir. Du weißt doch, wer ich bin, und dann kann ich dich mal nerven, ob du in den Podcast vorbeikommst. Cool, dass es geklappt hat.
Ja, freut mich sehr, dass ihr auf mich zurückgekommen seid und dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich auch sehr, dass ich dabei sein darf, und bin schon gespannt, um was es heute so gehen wird, muss ich ehrlich sagen, weil ihr habt ja doch einen Fragenaufruf gestartet und da sind ein paar Fragen eingetrudelt, die kenne ich noch nicht, deswegen bin ich gespannt, ob ich sie beantworten kann und wenn ja, wie.
Ich habe schon gedacht, dass bestimmt viele Fragen kommen, aber ich habe nicht gedacht, dass so viele Fragen kommen, und dementsprechend, ja, haben wir heute auf jeden Fall ein paar Sachen rausgesucht, und es wird wahrscheinlich nicht alles werden. Es kann auch einfach gar nicht alles werden, weil ich habe nämlich das Gefühl, das wird dann wahrscheinlich ein sehr großer Deep Dive auf einmal in was sehr Spezifisches. Aber das ist ja auch ganz cool so. Und ja, dann packen wir dich einfach für eine weitere Folge nochmal mit rein.
Genau, wir haben uns ja schon so ein bisschen darüber abgesprochen, dass wir dein Buch jetzt noch nicht diese Woche behandeln wollen. Das kommt ja erst demnächst raus. Deshalb haben wir ein paar Themen zusammengesucht, und da würde ich Maxi mal ganz kurz bitten, vielleicht den Einstieg zu wagen.
Ja, freut mich natürlich auch, dass du dabei bist. Ich habe hier auch noch ein paar Bücher liegen, die wir von dir damals auch viel gelernt haben über Powerlifting. Und wir wollten ein bisschen anfangen, mal allgemein zu fragen, was waren eigentlich so deine Vorbilder, oder was sind gerade so deine Vorbilder und Inspirationen im Bereich Coaching oder vielleicht auch aus so Athletenperspektive?
Also ich muss sagen, ich habe begonnen mit dem Krafttraining 1998. Ich bin mir nicht sicher, ob sie alles auf der Welt wart. Aber
ja, ich.
Da war
auf jeden Fall.
Da war ich schon geboren. Zwei.
1998 begonnen. Ihr könnt euch vorstellen, da war mit großen internationalen Vorbildern noch nicht so viel, weil natürlich diese Verbreitung von Kraftsport generell oder Krafttraining nicht die Ausmaße angenommen hat, die sie heute hat, nicht einmal annähernd. Und man hat dann das genommen, was man irgendwie bekommen konnte in irgendeiner Art und Weise. Also wenn man jetzt sagt, okay, welche Vorbilder? Ich habe relativ früh dann mit Trainerkursen begonnen, habe dann Anfang der 2000er Jahre irgendwann einmal in Deutschland bei, ich weiß nicht, ob der was, euch was sagt, aber bei Axel Gottlob einen Trainerkurs gemacht. Der war natürlich dann, es waren immer die Vorbilder, die man halt aktuell gerade besucht oder gelesen hat, sagen wir so. Aber so in Retrospektive würde ich sagen, ich habe eigentlich nicht das eine Vorbild gehabt, aber ich habe sehr viele Personen gehabt, die mich beeinflusst haben. Und eine der Personen, die mich sicher am meisten beeinflusst hat, aber nicht mit allem einverstanden bin, was er fachlich so macht, aber war sicher Mike Toshiro, den ich 2013 bei der ersten Raw-WM, damals noch in Russland, treffen durfte. Und seitdem sind wir eigentlich Freunde und haben uns eigentlich seitdem regelmäßig getroffen, bis er jetzt wieder zurückgezogen ist in die Vereinigten Staaten. Er ist jetzt wieder nach Belgien gezogen, was ich weiß. War längere Zeit in Italien und da haben wir uns dann doch tatsächlich regelmäßig getroffen, einmal er zu uns oder zu mir, einmal ich runter, und das war schon ziemlich cool. Das war sicher einer der Vorbilder, die ich hatte. Das war sicher sehr inspirierend, würde ich sagen, so wie er das angegangen ist, dass er versucht hat, einen gewissen wissenschaftlichen Aspekt oder zumindest oder quantitativen Aspekt in das Krafttraining zu bringen, weil man muss sich vorstellen, ich habe 10 Jahre lang oder mehr als eigentlich 15 Jahre lang trainiert ohne RPEs. Also das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Wir haben unsere Sätze eben nicht geratet. Im Endeffekt, entweder hat es geheißen, man macht, bis man nicht mehr kann, oder man macht nicht, bis man nicht mehr kann. Also 2 Stufen gegeben. Ja? Also das meistens das mach nicht, bis du nicht mehr kannst, war der Aufwärmsatz. Und mach, bis du nicht mehr kannst, waren alle anderen Sätze in jeder anderen Übung. Also, und dann mit RPEs zu Beginn war das so auf die Art, warum sollte man 2 Wiederholungen von Muskelversagen den ganzen Satz beenden? Das macht ja keinen Sinn. Ich meine, das war ursprünglich tatsächlich der Gedanke, weil wir konnten damit nichts anfangen. Aber nach einem Jahr hat es dann trotzdem in unterschiedlichen Aspekten sehr viel Sinn gemacht. Und das war sicher einer meiner Vorbilder. 2 weitere Vorbilder waren auf eine Dame, die sicher die wenigsten kennen. Das war die Megan Jones, eine kanadische Wissenschaftlerin, die eigentlich mit Bewegungsanalyse, würde ich sagen, einmal begonnen hat, überhaupt das Ganze wissenschaftlich, aber praktisch aufzuarbeiten, hat sich da rausgewagt in eine Welt, wo man doch oft und schnell kritisiert wird, wenn man sagt, eine gewisse Bewegung passiert aus dem und dem Grund und deswegen muss man dem und den Muskel eventuell vermehrt ins Training involvieren, aber hat es wirklich sehr sinnvoll gemacht und hat auch da ihre Doktorarbeit gemacht auf der Uni in Calgary. Die hat mich sehr inspiriert und aber nämlich menschlich nicht unbedingt jetzt, also ich bin politisch sicher nicht auf seiner Wellenlänge und auch gesellschaftspolitisch auch nicht, aber fachlich gesehen ist der Louis Simmons sicher auch einer, der das Seinige dazu beigetragen hat, dass Powerlifting da ist, wo es jetzt ist. Ja, also ohne dem würde es keine Bänder geben, es würde keine Ketten geben, man würde nicht auf die Idee kommen, wie man eigentlich langfristig plant, und das ist schon sehr cool. Also diese 3 Personen würde ich sicher als Coaching-Vorbilder sehen, wobei der Mike Toshiro sicher auch ein Athletenvorbild ist.
Ich muss auch sagen, bei dem Mike Toshiro, dass man, auch wenn man einzelne Sachen vielleicht nicht so übernimmt in seine Trainingsplanung, finde ich es immer super interessant, einfach seine Podcasts zu hören, wie er einfach über Training nachdenkt. Und dass er generell sich Gedanken, also er nicht nur stumpf programmiert, sondern wirklich sich Gedanken macht, wie man bestimmte Konzepte anordnet und überhaupt System, glaube ich, ins Programming bringt.
Natürlich, also für dieses systematische Denken ist er sicher auch bekannt und manchmal fast zu nerdy und zu straight, aber trotzdem ohne, also der hat sicher Powerlifting einfach ziemlich stufenweise auf eine neue Ebene gebracht.
Ja, auf jeden Fall.
Also ja, das würde ich sagen, sind die drei Major Role Models, die ich so hatte, würde ich mal sagen, international gesehen.
Du hast dich ja auch noch nach deinem Buch, das wir immer aufmerksam gelesen haben, über die Bewegungsanalyse, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Was ich da echt gut fand, war, dass du betont hast, es gibt halt individuelle Unterschiede in jeder Technik. Jeder Lifter wird durch seine Gegebenheiten ein bisschen andere Technik haben, aber dass es so bestimmte feste Prinzipien gibt, die man in Kreuzheben, Bankdrücken und was ist das dritte? Kniebeugen wiederfindet. Und das fand ich immer einen sehr interessanten Ansatz. Stark,
Maxi.
Ja, ich habe mich gut vorbereitet auf den Podcast. Alle drei Lifts auswendig gelernt. Also das habe ich auch mal versucht zu sehen. Okay, was sind so Konstanten, die man vielleicht beibehalten sollte? Also sowas wie Midfoot oder dann Center of Mass behalten. Jetzt hast du ja nach dem Buch weiter geforscht in dem Bereich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was sind so für dich neue Erkenntnisse vielleicht nach dem Buch? Oder kannst du kurz darauf eingehen, was du danach vielleicht noch an zusätzlichen Sachen erforscht hast?
Ja, also du musst dir vorstellen, das Buch ist ja eigentlich nicht unbedingt ein Buch, das unter der Rubrik wissenschaftliches Buch läuft. Das ist ja ein Buch, das unter der Rubrik, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Ratgeber läuft jetzt ganz pauschal gesprochen. Das klingt ein bisschen komisch, aber es gibt halt nur die wissenschaftliche Rubrik, das ist dann wirklich, wenn man so geschrieben hätte, dann ist es nicht unbedingt für die breite Öffentlichkeit zugänglich, würde ich mal sagen. Wenn es um Ratgeber geht, musst du etwas klarere Aussagen treffen. Und bei vielen dieser Aussagen kann man, und das hast du sicher oder habt ihr sicher erkannt, kann man in unterschiedlichen Richtungen ausschlagen. Ja, da könnte man, manche Aussage könnte man kritisieren, manche Aussagen könnte man challengen, manche Aussagen soll man sogar challengen, und die kann man eigentlich in der Praxis vielleicht gar nicht so konkret und klar sagen, wie sie im Buch stehen. Und das ist auch in der Forschung jetzt, wo ich jetzt bin, noch viel klarer geworden, würde ich mal sagen. Also der menschliche Körper ist ein Konstrukt, der sogar bei solchen einfachen Bewegungen, ich meine, wir reden da von runter und rauf, ja, und beim Kreuzheben reden wir nur von rauf, im Endeffekt, so individuell unterschiedlich arbeitet, so komplex arbeitet, so undurchsichtig arbeitet, würde ich mal sagen, dass klare Aussagen wirklich nur mit Vorsicht zu genießen sind. Als Coach muss man das aber. Du kannst einen Athleten nicht so eine 50-50 Aussage oder 51-49 Aussage hinwerfen. Du musst klar sagen, wir gehen in die Richtung und machen das und das und das. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir halt in eine andere Richtung. Ja? Also das behalte ich für mich, aber es ist ja nicht automatisch, wenn du die falsche Richtung nimmst, geht es ja nicht in die schlechte Richtung. Es geht dann nur nicht so optimal in die positive Richtung, würde ich mal sagen. Ja? Oder nicht so effizient, nicht so ökonomisch. Also ich habe jetzt diese Woche eigentlich mein zweites Paper zumindest intern eingereicht, wo es um die Kniebeuge geht und um Muskelkräfte und die Errechnung von Muskelkräften. Und das ist schon eine sehr interessante, ich sage jetzt das erste Mal öffentlich, und ich sag's auch nicht, ich kann es auch nicht zu groß noch propagieren, weil sie müssen ja durch unterschiedliche Review-Prozesse durchgehen. Aber die Tendenz geht in die Richtung, dass vor allem in den ersten 10% der konzentrischen Phase, also vom Unkerpunkt nach oben, da was logischerweise drehmomentstechnisch, widerstandstechnisch am schwersten ist in der Kniebeuge. Ja, also wo die äußeren Drehmomente am höchsten sind, die auf mich wirken, dass da der Quadrizeps sicher der dominierende Muskel ist, also der die meisten Kräfte entwickeln muss und kann, aber er ist auch der Muskel, genauso wie viele andere, die dort eigentlich bereits bei 70-75% des Maximums ziemlich am Anschlag sein dürften. Das bedeutet, die können dann nicht mehr viel mehr. Alles, was dann noch an mehr Last hinzukommt, zumindest bis 90% der Maximalkraft, weil soweit haben wir gemessen, wird eigentlich primär vom Gluteus aufgenommen. Was bedeutet das? Das ist jetzt Interpretation. Also das waren jetzt die Ergebnisse. Was jetzt kommt, ist Interpretation. Interpretation könnte sein, dass ich eine Kniebeuge primär favorisieren sollte, und das ist die große Überraschung, die hüftdominant ist. Jetzt im Schnitt über alle Athleten, das gibt natürlich Ausreißer individuell, extrem viel. Ja. Aber im Schnitt würde man sagen, macht die Kniebeuge so hüftdominant wie möglich. Das steht eigentlich nicht gegen die Praxis. Die meisten Praktiker würden das unterstreichen. Ja. Und es bedeutet, dass der Quadrizeps das limitierende Element ist. Das heißt, ich sollte halt schauen, dass ich das limitierende Element so hoch pushe wie nur irgendwie möglich. Darf aber trotzdem, die Kniebeuge sollte halt trotzdem hüftdominant sein, um diese starken Hüftstrecker, die offensichtlich noch Potenzial haben, weiter einsetzen zu können. Ja, also das wäre eine Interpretation dieser Ergebnisse. Das steht eigentlich so ähnlich, wie es im Buch drinnen steht. Das widerspricht Dingen wie Westside überhaupt nicht. Das widerspricht der Praxis überhaupt nicht, weil die meisten sind einfach sehr, sehr. Die meisten Kniebeugen im Powerlifting sind sehr hüftdominant, keine Frage. Ja. Interessant ist allerdings, dass es sehr viele individuelle Ausreißer gibt. Es gibt zwar statistische Signifikanz, aber jeder Athlet ist ein Individuum und du musst das Individuum für sich eigens anschauen. Wir haben eine Athletin drinnen gehabt, die zum Beispiel bei den höchsten Lasten, also bei 90% der Maximalkraft, einen extremen Anstieg in den Hamstrings hatte, an der Muskelkraft. Das könnte man jetzt so interpretieren, dass es vielleicht nicht ganz so effizient ist, weil die Hamstrings ja nicht nur Hüftstrecker sind, sondern auch Kniebeuger. Und wenn jetzt die Hamstrings zusätzlich zur äußeren Last auch noch im Knie in die Beugung ziehen, muss der Quadrizeps extra Arbeit leisten. Da könnte man zum Beispiel mit der Athletin schauen, dass man versucht, dass sie ein bisschen glutdominanter Knie beugt, wie man immer das schaffen will. Ja, mehr in der Offseason den Glut aufbauen, whatever. Ja, wenn man eben denkt, dass die Hamstrings zu dominante Hamstrings ein Problem sein könnten. Aber das, ihr seht schon, das steht auf jeden Fall, es ist differenzierter, als halt auf 270 Seiten zu schreiben ist. Und das ist sicher ein Ergebnis, mit dem ich nicht so gerechnet habe. Ich habe immer gedacht, die Wissenschaft bringt uns eher zum Mittel, aber die Wissenschaft bringt mir eigentlich immer mehr zu dem, so zu denken, dass ich doch jeden Athleten individuell betrachten muss.
Was ja eigentlich auch was Gutes ist, ne? Ich habe immer das Absolut. Gefühl, viele Sachen, die man dann wissenschaftlich belegen kann oder messen kann, oft ja dann, vor allen Dingen was Biomechanik angeht, Sachen unterstreichen, die man eventuell schon intuitiv erahnt hat. Gibt also Sachen wie, dass der Adduktor dann aus dem Loch vielleicht mehr mitwirkt, die man dann halt dadurch nochmal besser belegen kann. Aber was du jetzt gesagt hast, dass der Quad eigentlich oft schon am Limit ist und dann versucht halt der Gluteus die zusätzliche Arbeit zu erledigen, würdest du jetzt sagen, das kann man dann sehr gut daran sehen, dass die Leute bei der High Bar meistens schwächer sind als bei der Low Bar und dass dann halt so Sachen wie die Franzosen versuchen, noch tiefer abzulegen, ja, um einfach das Gewicht noch mehr auf den Gluteus zu verteilen?
Also diese französische oder French Low Bar Technik, die ja schon legendär ist, würde ich mal so was sagen, die funktioniert halt nur bei manchen Leuten. Die funktioniert nicht bei jedem. Vor allem funktioniert sie nicht unbedingt bei Leuten, die extrem nicht, also funktioniert schon, aber sie funktioniert nicht so gut bei Leuten, die keine kurzen Oberschenkel haben, sagen wir mal so. Der Vorteil bei diesen Extremen, weil die kommen einfach nicht auf Tiefe. Und das sieht man auch wieder, immer wieder. Die haben Tiefenprobleme. Der große Vorteil bei einer Low-Bar-Kniebeuge und somit einem weiteren nach vorne Lehnen des Oberkörpers, weil er wirkt ja dann weniger Drehmoment generell aufs Hüftgelenk, wenn die Hantel näher dort ist, ist die Weichteilhemmung. Du hast einfach viel schneller und viel eher Kontakt zwischen Oberkörper und Oberschenkel. Und das ist etwas, was sehr, sehr viel bringen kann. Und je kürzer, je enger du dann stehen kannst, desto mehr hilft das auch noch. Und deswegen sind vor allem die kleineren Damen, die profitieren extrem davon. Ja, und die machen das auch meistens. Ich würde sagen, eine sehr radikale Technik. Es ist keine Technik, die unbedingt jetzt hochklassig Muskeln aufbaut, aber es ist sicher eine Wettkampftechnik, die wo sie blöd wären, die nicht einzusetzen, wenn diese Leute eben dafür anatomisch gebaut sind, würde ich mal sagen. Weil sie offensichtlich, wenn das funktioniert, dann wunderbar ist. Aber der Punkt, der auch in meinen Studien nicht berücksichtigt wird, weil wir nicht berücksichtigen konnten, ist die Massehemmung, die Weichteilhemmung, die eigentlich kaum jemals berücksichtigt wird. Die meisten glauben zum Beispiel, der Gürtel im Powerlifting ist dafür da, den intraabdominalen Druck zu erhöhen. Das tut er. Ja, er erhöht den Bauchinnenraumdruck und dadurch wird höchstwahrscheinlich, auch durch Studien belegt, die Belastung der Wirbelsäule etwas geringer. Aber was eigentlich der entscheidendere Faktor ist, der viel entscheidendere Faktor, ist der, dass wenn ich einen 1,3 cm dicken Gürtel, der 10 cm breit ist, zwischen meinem, also auf meinem Bauch mehr oder weniger habe und dann in die Hüftflexion gehe, dann kommt dieser Unterrand des Gürtels an meinen Oberschenkeln an. Deswegen hat man dort da immer solche Striemen. Jeder, der schwer powerliftet, weiß ganz genau, wenn ich einen Gürtel anhabe, habe ich Striemen am Rippenbogen und ich habe Striemen am Oberschenkel. Und da wird Kraft direkt abgeleitet. Direkt. Es ist wie wenn ihr, stellt euch vor, ihr legt euch in die Hüftkehle eine Faust rein und versucht dort trotzdem runterzubeugen. Es ist wie eine Stütze, die dort ist. Und je dicker der Gürtel ist, desto stärker diese Stütze. die gleiche Stütze habe durch meine Sleeves, die 7 mm breit sind, in der Kniekehle. Deswegen sind dicke Sleeves besser als dünne Sleeves. Das ist nicht nur wegen der Festigkeit, sondern wegen der Dicke. Und deswegen stehen alle Leute so am SPD-Gürtel. Nicht, weil SPD so eine... Ich hoffe, es stimmt, was sie sagen, dass sie in England erzeugen und nicht irgendwo. Ja, das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen, dass sie nicht in Billiglohnländern erzeugt wird. Also so nebenbei einmal geopolitischer Hinweis.
Kurz politisches Statement.
aber ihr müsst euch vorstellen, dieser Gürtel ist ja nicht 1,3 Zentimeter dick, sondern 2,6. Weil wenn sie diese beiden Schichten übereinander schieben, habe ich einen 2,6 Zentimeter dicken Gürtel. Und somit habe ich vorne eine 2,6 Zentimeter dicke Hardcore-Leder-Säule, die mehr oder weniger Kraft direkt ableitet. Und deswegen hilft der Gürtel aber höheren Hüftflexionen mehr als bei geringeren. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der nicht sagen würde, der Gürtel hilft mir bei Kniebeugen mehr als beim Kreuzheben. Den meisten Leuten hilft der Gürtel bei Kniebeugen mehr als beim Kreuzheben. Und beim Kreuzheben ist es so, dass er bei konventionellen Kreuzheben mehr hilft als bei Sumo-Kreuzheben. Und der Grund ist der, dass ich einfach durch eine größere Hüftflexion eine Mehrwirkung dieser direkten Kraftableitung habe. Und dieser Faktor wird oft überhaupt nicht bedacht in der Betrachtung der Kniebeuge. Weder studientechnisch, wie ich jetzt erkenne, wie soll man das auch? Man müsste halt Druckmessstreifen irgendwo am Gürtel anbringen, das wäre schon interessant. Und in der praktischen Betrachtung auch nicht. Und das ist bei mehr Vorbeugewinkel, was mir durch Loba erlaubt wird, ja, sicher der Faktor, der am meisten dort hilft.
Das ist großartig, weil irgendwie finde ich es total geil, dass wir keine Fragen stellen müssen. Also du kommst ja irgendwie an den Punkt, okay, hier könnte man jetzt eine Frage stellen und Alex denkt sich so, na, die beantworte ich doch aber gleich einfach mit.
Da kommt der Dozent raus.
Ja. Entschuldigung,
aber,
schrecklich.
Nee, das ist ja genau richtig so.
Wenn der Gürtel durch Weichteilhemmung an bestimmten Muskeln Last vielleicht sogar abnimmt, weil du sagst, das beeinflusst wahrscheinlich auch die Messungen, würde es dann auch ein Argument geben für Beltless-Training?
Natürlich.
Oder würde das immer der Spezifität zu doll widersprechen, auch wenn es einen kleinen Vorteil hätte? Was ist da so deine Einschätzung?
Ich habe noch zwei Dinge. Bitte vergiss diese Frage nicht. Vor allem das Prinzip der Spezifität. Das ist eine sehr geile Frage. Ich möchte noch kurz was sagen. Viele der Zuhörer werden sich jetzt wundern. Ja, aber was ist mit den Leuten, die den Gürtel höher oben tragen? Das ändert nichts daran, weil wenn ich dann den Gürtel höher oben trage und mehr oder weniger meine Masseschichten nach unten drücke, dann habe ich halt einen nicht so harten Umkehrpunkt, aber die Hilfe durch meinen, ich sag's jetzt nochmal, wie es ist, Bauch und die dortige Masse, die mir hilft. Also das ändert nicht viel. Die Frage ist nur, will ich einen harten Umkehrpunkt unten oder will ich so ein bisschen eine softere Sache, ja, haben? Das ist wie beim Equipment. Es gibt beim Equipment Bandagen, die sind eher hart und dann welche, die sind eher soft. Ja. Und im Endeffekt, je nach Belieben, werden die Leute diesen Gürtel positionieren. Das nur zum Gürtel. Zu der Frage. Das Prinzip der Spezifität ist meiner Meinung nach eines der... Und für mich war das auch lange Zeit ein Riesenproblem. Eines der... missverstandenen, aber zu wenig erklärten Prinzipien, die es im Kraftsport oder generell im Sport gibt. Weil wenn es im Kraft-3-Kampf um Kniebeugen, Bankdrück und Kreuzheben geht und es gibt dieses übergeordnete Prinzip der Spezifität, dann würde das bedeuten, bitte mach immer Kniebeugen, Bankdrück und Kreuzheben. Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist. Ja?
Und immer auf eine Wiederholung.
Genau, richtig, Connor. Aber weiter... Mach nur eine Wiederholung mit maximaler Last, weil dann ist es genau das, was du spezifisch trainierst. Ja? Ja. Und die versucht, die anderen Trainingsvariablen ebenfalls so zu steuern. Und ich habe mir dann doch tatsächlich oft die Frage gestellt, wie lässt sich das mit der Praxis vereinbaren? Denn es gibt tatsächlich so Pilotstudien, mir fällt da eine von Mike Sordo sein, der über, glaube ich, 6 Wochen lang immer zu einem Daily Max in der Kniebeuge trainiert hat und hat tatsächlich, nicht nur er, sondern auch 2 Kollegen, die ebenfalls relativ stark waren, tatsächlich super Kraftsteigerungen erlebt. Das heißt, dieses ständige zum Maximum mit in der Wettkampfbeuge, das Prinzip der Spezifität folgend, das funktioniert. Die Sache ist, wie lang funktioniert es? Und Das kann man nur dann beantworten, wenn man eines versteht. Es gibt das Prinzip der Spezifität, es gibt das Prinzip der Wettkampfspezifität, nennen wir es so, dass ich so spezifisch wie möglich arbeite, wie es im Wettkampf sein muss. Und dann gibt es auf der anderen Seite, und das beschreibe ich auch im neuen Buch relativ ausführlich, dann gibt es auf der anderen Seite das Prinzip der individuellen Spezifität. Mir fällt leider kein anderer Ausdruck ein. Jeder von uns vier, braucht jeder etwas anderes, um seinen zum Beispiel limitierenden Faktor zu trainieren. Oder es braucht jeder etwas anderes, um sich rehabilitativ wieder in die Sportart zurückzubringen, wenn er verletzt war. Oder es braucht jeder was anderes, weil wir unterschiedliche Muskelmassevoraussetzungen haben. Die Maximalkraftfähigkeit beruht auf unfassbar vielen Inputs und oder Grundlagen, die notwendig sind, damit ich maximalkräftig bin. Eine ist logischerweise diese nervale Ansteuerung, diese intra- und intermuskuläre Koordination, die ich eben durch das Prinzip der Wettkampfspezifität, One Rep Max mit der Wettkampfübung, trainiere. Aber die Maximalkraft hängt sehr stark auch von der Muskelmasse ab. Da gibt es immer wieder Diskussionen, wie viel, aber die Tendenz der Wissenschaft geht ganz klar in die Richtung, mehr Muskelmasse ist die Grundlage für mehr Maximalkraft. Nicht die einzige Grundlage, nicht die alleinige Grundlage und bei jedem individuell unterschiedlich, aber es ist eine wichtige Grundlage. Eine zweite wichtige Grundlage ist die Verletzungsfreiheit. Ich meine, das ist ein No-Brainer. Wenn ich ein verletztes Knie habe, dann kann ich nicht spezifisch trainieren, weil ich ein verletztes Knie habe. Dann muss ich, je nachdem, ob ich mehr Muskelmasse brauche, ob ich mein Knie gesund machen will, ob ich vielleicht, zu dem kommen wir dann später noch, mehr kardiovaskuläres Training brauche, weil ich einfach knapp vom Herzinfarkt bin. Ich brauche individuell spezifisches Training, das ich ebenfalls absolviere. Und der wenig Muskelmasse hat, muss eher muskelaufbauorientiert trainieren. Der ein ungesundes Knie hat, muss das rehabilitieren. Und somit habe ich im Training nicht nur eben das Prinzip der Wettkampfspezifität, wo ich die Wettkampflifts zu tun habe, sondern ich muss auch immer meine individuellen Schwachstellen, meine individuellen, nennen wir es, Gegebenheiten so trainieren, dass sie sich eben, dass dieses, dieser limitierende Faktor immer und immer weiter schrumpft. Ich habe also zwei Spezifitätsprinzipien, individuelle oder subjektive Spezifität und Wettkampfspezifität. Und das muss ich im Trainingsplan unterbringen. Also diese ständige Diskussion zwischen unterschiedlichen Lagern, trainiere nur Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben auf der einen Seite und das andere Lager, trainiere das nie, sondern nur kurz zum Wettkampf. Diese Diskussion ist vollkommen obsolet, denn beides ist wichtig und ich muss es nur mehr oder weniger prozentuell steuern.
Es gibt eine sehr schöne Podcast-Folge von Eric Helms, ich glaube bei 3DMJ, wo er dieses Thema Spezifität und diese Mythen darum genauso besprochen hat, dass er auch sagt, wenn jemand halt einen Deadlift nicht festhalten kann, dann ist das Spezifischste, was er dafür machen kann, halt oder die individuell spezifischste irgendeine Art von Grifftraining, damit er den Deadlift halt festhalten kann. Und klar, in der Theorie könnten wir 10 Max-Singles machen in der Woche, wenn wir das halt aushalten könnten, das würde dann vielleicht auch reichen, aber keiner wird das halt überleben, sowohl von den passiven Strukturen, verletzungsbedingten. Und deswegen muss man es ja immer an den praktischen, glaube ich, Umfang annähern.
Und Max, was interessant ist, manche überleben es. Und meistens sind die, die überleben, gleich dann wirklich Weltrekordhalter. Und die haben halt dann 1 Million Followers. Und die oder 100.000 im Powerlifting. Und die machen alles richtig. Alles, was die anders machen würde, wäre falsch für sie. Aber das kannst du nicht auf die Allgemeinheit übertragen. Du kannst das Training und wenn du das machst und du bist Coach, dann findest du vielleicht wirklich von 100 diesen einen, bei dem es auch funktioniert, aber die anderen 99 brechen die weg. Das ist ein Problem.
Da haben wir jetzt das Prinzip der Individualität. Das ist eben super, super wichtig.
Absolut.
Komm mal eigentlich dann gleich zu der nächsten Frage. Die ist baut irgendwie dann doch darauf auf, je nachdem.
Ja, die ist so ein bisschen praktisch daran anknüpfend eigentlich.
Und zwar, wie gehst du mit Sticking Points um bei Athleten? Also wann kommt es jetzt darauf an, Muskeln oder Range of Motion aufzutrainieren? Und wann ist es eben eher so Technik-Cueing?
Ich weiß, diese Antwort will keiner hören, aber die kann ich unmöglich pauschal beantworten. Wenn zum Beispiel beim Bankdrücken ein Sticking Point 5 cm über der Brust auftritt und du erkennst, dass die Person, wenn die nicht die extremste Brücke hat, ja, dass die Person zu gerade von der Brust weggedrückt hat, dann ist das ein technisches Problem. Ja, wenn allerdings die Person bei hohem Gewicht einfach nicht nach hinten über die Schultern kommt, dann ist es zwar ein technisches Problem, was aber morphologische Ursachen hat. Denn vielleicht toleriert sie einen starken Abduktionswinkel im Schultergelenk nicht, aus Schmerzgründen, aus Verletzungsgründen, aus Akromion-Morphologiegründen. Oder die Brustmuskulatur will hier einfach nicht arbeiten, weil zu schwach oder eine Hemmung drauf ist oder sonstiges. Das heißt, ein technisches Problem könnte auch morphologische Ursachen haben oder physiologische. Man darf das nicht vergessen. Das heißt, auch wenn es offensichtlich was war, was die Person technisch hätte anders machen sollen und wenn sie es anders machen würde, würde der Sticking Point nicht bestehen, könnten die Grundlagen für diese technische Ausführung, morphologischer sein. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, eine Person hat beim Kreuzheben immer im Lockout Probleme. Die hebt einfach eventuell wirklich übermäßig rund weg und kann den Rücken einfach nicht mehr strecken im Lockout. Die bleibt einfach vorne hängen. Jetzt gibt es mehrere Zugänge. Entweder ich mache die Rückenstrecker stärker, damit sie diesen Lockout-Punkt überwinden können. Wahrscheinlich wird es sehr schwierig werden, ja, aber das ist eine Möglichkeit, keine Frage. Oder ich versuche, dass sie nicht so komplett entlordosiert beim Wegheben, ja. Dann wäre das ja auch eine technische Sache, aber sie kann es muskulär nicht halten. Das heißt, um die Technik überhaupt erst machen zu können, die ich mir vorstelle, muss ich der Person die morphologischen Grundlagen geben, und das ist meistens mehr Kraft in gewissen Strukturen, dass sie diese Technik überhaupt erst umsetzen kann. Und dann, wie du richtig gesagt hast, Conor, dann muss ich mir generell einmal überlegen, vielleicht ist doch eine wirklich vollkommen andere Herangehensweise doch die sinnvollste. Und das ist für einen Coach meistens das Schwierigste. Denn zu sagen, steh breiter oder mach Sumo statt konventionell oder versuch beim Bankdrücken eher einen engeren Griff statt einen breiten, das kann das Problem lösen, aber das ist etwas, was dann wirklich in die Hose gehen kann. Weil dann kann es sein, wir kümmern uns darum, dass wir jetzt wirklich zum Beispiel Sumo heben statt konventionell, kommen aber drauf nach einem Jahr, ist nicht gut. Ja, und das ist für eine technische Umstellung, vor allem bei Leuten, die schon gut sind, das bedarf Mutes und der Mut wird nicht immer belohnt, leider. Ja.
Du hast es jetzt eigentlich richtig geil gerade auch so ein bisschen beschrieben, weil das ist nämlich genau das, worauf es ja im Coaching ankommt, dass man nämlich zusammen einfach langfristig an einem Problem arbeitet. Mhm. Sei es jetzt wirklich Problem oder sei es jetzt einfach die Technik an sich, was auch immer. Und das ist ja eben genau das, was auch schwierig ist, weil manchmal hast du dann so das Gefühl, okay, vielleicht liegt es jetzt gerade im Bankdrücken das Problem am Programming. Vielleicht ist 4-Tage-Drücken scheiße. Vielleicht ist 3-Tage-Drücken besser. Vielleicht 5-Tage-Drücken. Vielleicht liegt es aber auch eher daran, dass wir zu viel machen. Vielleicht aber auch zu wenig. Mhm. Und du kannst es so weiterzählen, so viele Finger bleiben dir gar nicht mehr, was es allem liegt. Und das ist eben das, was verdammt, verdammt schwer ist und wo man sehr viel Feingefühl natürlich braucht, rauszufinden, was ist jetzt eigentlich das Problem, an dem wir uns gerade befinden, wieso kommen wir nicht weiter?
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer das erklärt eindeutig, warum Pläne, die halt für die Allgemeinheit angeboten werden, für fortgeschrittene Athleten und Athletinnen einfach, wenn sie funktionieren, nur zu Glück funktionieren und nur kurze Zeit. Dem sonst ist nichts hinzuzufügen.
Ja, ich würde auch nochmal kurz unterstreichen, was Conor und auch Alex, was ihr beiden gesagt habt, nämlich diese Konklusio von, wir müssen langfristig zusammenarbeiten und an spezifischen Problemen. Und das kann halt unter anderem auch auf den Ansatz Trial and Error hinauslaufen mit, okay, du hast jetzt Konvi gehoben und das hat irgendwie in Teilen nicht so funktioniert. Wir wechseln jetzt mal auf Sumo und am Ende stellt sich raus, das passt einfach nicht. Aber genau das ist ja der Punkt. Also wenn ich mir einen Coach suche, zeichnet seine Qualität, das ist jetzt meine persönliche Ansicht und wahrscheinlich auch die von Maxi und Conor, er zeichnet seine Qualität nicht aus, dass er von sich behauptet, in bestimmten Teilen ein Experte insofern zu sein, dass er den heiligen Gral an Programming, Technik, Cueing und so gefunden hat und das dann versucht, auf möglichst viele Athletinnen und Athleten überzustülpen und von da aus zu sagen, okay, ich habe jetzt eine relativ hohe Erfolgsrate mit dem, was ich bisher gemacht habe, sondern auch in solchen Fällen individuell zu agieren und nicht zu sagen, ich mache jetzt das, was ich immer gemacht habe und es wird schon funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich schon am Ende meines Schuld. Lateins angekommen, so, sondern dann probieren wir halt weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Das muss jetzt hier nicht aufhören und du musst dir jetzt nicht den neuen Coach suchen, weil mein Programm, was ich für mich entdeckt habe oder entwickelt habe, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, für dich nicht funktioniert hat. Also wirklich extrem aufschlussreich, was wir jetzt hier gerade gehört haben, einfach nur mal, um das auch für die Zuhörerinnen einzuordnen. Das ja wirklich, wirklich großartig. Ich finde das richtig gut, was hier gerade passiert.
Es bestätigt das, was wir eigentlich seit sehr vielen Folgen predigen. So.
Genau.
Also bestätigt es mal wieder, so sozusagen.
Je länger du mit Athleten zusammenarbeitest oder mit einem Athleten, desto näher kommst du einem optimalen Plan für diesen Menschen. Und der optimale Plan ist eben nicht nur ein Mikrozyklus, der immer wieder wiederholt wird, sondern der optimale Plan ist erstens einmal flexibel, zweitens einmal immer neu angepasst und drittens einmal über einen viel längeren Zeitraum. Weil ich muss manchmal Phasen einbauen, die sich eher um Muskelaufbau kümmern. Ja, ich muss manchmal Phasen einbauen, die sich eher um Rehabilitation kümmern. Und dann muss ich Phasen einbauen, wo ich Beinhart, Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben durchziehe für 3 Monate, weil das einzig Sinnvolle ist, wenn der Mensch schon vollkommen auftrainiert und völlig frei von Verletzungen, das gibt's wirklich, kurz vor einem entscheidenden Wettkampf steht. Ja.
Klingt wie ein Mythos und, ein bisschen.
Ein Mythos, ja. Ist, ja. Aber ja.
Das klingt nach einem Einhorn.
Aber es ist der Plan ist eben nicht nur ein Wochenplan, den ich immer wieder wiederhole, sondern das ist wirklich makrozyklisiert über mehrere Monate etwas, ein Konstrukt, das viel mehr ist als nur eine Aneinanderreihung von Übungen mit Wiederholungen und anderen Trainingsvariablen, die dort draufstehen. So ist es.
Ja, und dass man sich halt auch so ein System entwickelt, ne, wie man mit Problemen umgeht und immer näher versucht, an die Lösung zu kommen. Und ich finde es halt auch super, dass du dann sagst, nicht so, ah, ich habe jetzt das eine, was für alles funktioniert, sondern dass man eigentlich bei dir wirklich merkt, du hast ja auch gesagt, dass die Individualität noch mehr reinspielt. Und es fühlt sich immer so an, als anstatt dass du durch deine Erfahrung viel mehr Antworten hast, eher viel spezifischer und feinfühliger bist und manchmal sogar noch mehr Fragen hast oder mehr feine Feinheiten quasi versuchst zu eruieren, als dass man sagt, okay, das Thema habe ich abgehakt, muss ich mich nie wieder damit beschäftigen.
Es wird immer schlimmer. Ich glaube, dass irgendwo, also schlimmer, und das meine ich gar nicht negativ, aber ich glaube, dass irgendwann, ich verstehe jetzt langsam, sagen wir mal so, ist so der besagte Peter Hofstetter, ehemaliger Bundestrainer in Österreich beim KDK-Team, mit dem ich eh noch immer Kontakt habe, der jetzt in Deutschland für genau, den dortigen Verband arbeitet. Ja.
Liebe Grüße an Manuel Strondl an der Stelle.
Zum Teil liebe Grüße, ja. Habe ich erst am Wochenende gesehen. aber da, ich weiß, was der Peter gesagt hat. Der Peter hat einmal gesagt, dass es gibt den Zeitpunkt bei fast jedem Coach, wo er an der Schwelle zum Verrücktsein steht. Und da ist die Frage, wird er verrückt oder hört er auf? Und die meisten wären verrückt. Und nur, du brauchst wirklich gute Freunde, die sagen, es reicht. Und jetzt verstehe langsam, dass es passieren kann.
Das sieht man ja auch gerade bei vielen Athleten, ne? Dass viele sich so einen Druck machen, auch Leistungsdruck, und dann aufhören, obwohl oft viele der langfristigen Leute, die lange dabei sind, einfach viel gelassener an die Sache rangehen und auch das akzeptieren, dass man nicht Sachen erzwingen kann und manche Sachen vielleicht auch einfach Zeit brauchen.
Absolut. Also, wie soll man sagen, Talent ist nicht nur auf, beschränkt sich nicht nur auf die körperliche Dimension. Talent beschränkt sich auf sehr, sehr viele Dimensionen. Und das ist eben auch die kognitive, die soziale, das Umfeld ist dann auch sehr, sehr wichtig. Ja? Also, das muss ja auch toleriert werden, was man da macht, ja? und akzeptiert werden. Und auch natürlich auf der psychischen Ebene. Und erst wenn man, keiner ist überall Talent, ja. Außer vielleicht die Simone Biles im Kunstturnen 2024, ja. Aber 2021 hat es nicht funktioniert, jetzt ist es so. Aber ansonsten ist keiner irgendwo 100% Talent und darf man nicht vergessen, dass, wie gesagt, auch wenn die körperlichen Voraussetzungen wunderbar wären, vielleicht hat der andere nicht so wunderbar und bei anderen schaut es wieder anders aus. Wir kennen alle diese ewigen Arbeiter, die halt nicht unbedingt die körperlichen Voraussetzungen mitbringen, aber sie sind 10, 15 Jahre dabei und erzielen dann auch Erfolge.
Ich finde das total cool, dass wir jetzt hier nochmal über so richtig allgemeine Themen abgedriftet sind, aber ich mag einfach so Lifting-Philosophie und Coaching-Philosophie. Ich traue mich gar nicht, hier was Konkretes mal zu fragen, aber vielleicht ist genau der richtige Zeitpunkt, mal ein paar Fragen aus dem Q&A abzuarbeiten.
Ja, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was jetzt davon die anonymen Fragen waren und was jetzt die normalen Fragen waren. Also es waren jetzt auf jeden Fall keine schlimmen Fragen irgendwo dabei. Aber eine Frage, die kam nämlich von einem guten Bro aus Köln. Und die Frage ist, wie wichtig ist Bewegungsvariabilität für langfristige Entwicklung und Gesundheit als Leistungsvoraussetzung im Powerlifting? Also auf Bewegungsvariabilität und eben langfristige Entwicklung.
Je nach Phase extrem wichtig bis vollkommen unwichtig.
Geil, geile Antwort.
Je nach Phase bedeutet, wenn ich zu Beginn einer generell sportlichen Karriere stehe, da gibt's Rattenschwänze an Studien, die immer wieder in die gleiche Richtung deuten. Je allgemeiner die Grundausbildung, desto höher die spezifische Leistung später im Leben. Das sagt man bei Kindern und Jugendlichen so. Und das ist tatsächlich bei Leuten so, die mit einem gewissen Sport beginnen. Je vielfältiger und manchmal sogar unspezifischer die Grundlage, desto höher ist die mögliche spezifische Wettkampfleistung später im Leben. Ich würde es im Powerlifting ebenfalls zum Teil so übernehmen und sagen, dass je mehr ich am Anfang stehe, desto wichtiger ist eine gewisse Variabilität, was nicht bedeutet, dass ich auf die Spezifität, auf die Wettkampfspezifität vergessen sollte. Die muss immer zumindest in der Minimum Effective Dose im Trainingsplan stehen, und wenn ich kurz vor einem Wettkampf stehe, dann ist das da ein ausschlaggebender Punkt, und ich habe Wettkampfspezifität bis zu 80, 90, vielleicht sogar 100% da drinnen. Und da ist kein Platz mehr für Variation. Da gibt es tatsächlich Untersuchungen, dass wenn ich neue Übungen in einen Trainingsplan oder in einen neue Übungen durchführe, dass die Maximalkraft darunter leidet, kurzzeitig. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, kurz vor einem Wettkampf Variation reinzubringen. Aber wenn ich längere Zeit auf meinen nächsten Wettkampf warten muss, in der tiefen Off-Season bin, dann macht es nicht nur Sinn, unterschiedliche Übungen aufgrund von morphologischen Anpassungen einzubauen, weil dadurch wird erstens einmal bin ich Hypertrophie wahrscheinlicher, also wird kaum ein Bodybuilder geben, der nur Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuze macht, um optimal Muskelmasse aufzubauen. Ich meine, es funktioniert, aber nicht so optimal wie Bodybuilding, keine Frage. Also ich muss schon ein bisschen vielfältiger werden. Des Weiteren verändere ich oder die Kraftflüsse, die auf meinen Körper einwirken. Wenn ich statt einer Kniebeuge einmal einen Ausfallschritt mache oder einen seitlichen Ausfallschritt oder die Abduktoren am Gerät trainiere oder ähnliches, oder nehmen wir es ganz extrem, Volleyball spielen gehe, dann sind Kraftflüsse,
extrem, ja.
Dann sind Kraftflüsse, die auf den Körper einwirken, welche die vollkommen unbekannt sind, und darauf muss sich das Knöcherne, generell das passive System, aber auch das aktive anpassen, und es wird in unterschiedlichen Richtungen Zug und Druck stärker, und ich werde dadurch auf lange Sicht verletzungsfreier, weil eins darf man nicht vergessen. Wir befinden uns zwar im Training für, nehmen wir den Durchschnitt, ja. Ich gehe 1,5 bis 2 Stunden viermal in der Woche trainieren. Also Durchschnitt, das ist ja schon nicht wenig.
Das ist schon der ambitioniertere Sportler.
Genau, da bin ich konzentriert dabei. Meine 8 Stunden. Wenn ich 8 Stunden meinen Wettkampfsport trainiere, was ist mit den anderen 160 Stunden der Woche? Okay, 60 davon schlafe ich, ja. Aber 100 Stunden bin ich wach. Und ich sollte auch diese 100 Stunden irgendwo verletzungsfrei über den Tag bringen. Und wenn ich nicht mehr in der Lage, und das klingt für viele komplett abgefreakt, aber wenn ich nicht mehr in der Lage bin, dass ich unabsichtlich von der Gehsteigkante runtersteige, ohne dass ich mir meinen Knöchel breche oder Bänder reiße, dann habe ich ein Problem auch für meine Sportart. Denn mit einem gerissenen Band im Knöchel werde ich nicht gut Knie beugen. Warum erzähle ich genau das Beispiel? Weil es mir passiert ist. Also ich war tatsächlich lange Zeit unfähig, irgendwas anderes zu tun als Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Und das hat mein Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben schlechter gemacht. Ja, man darf nicht von sich selbst auf alles schließen, aber es gibt tatsächlich unterschiedliche Studien, die belegen, dass es sinnvoll ist, ein breit aufgestellteres Training in der Off-Season macht Sinn, und erlaubt mir eine längere spezifische In-Season und eine generell viel längere sportliche Karriere. Das heißt, um nach Köln die Antwort zu geben, es macht zum Teil Sinn und es macht zum Teil überhaupt nicht Sinn. Aber es kommt auf die Phase an, wo ich bin und in welchem Trainingsalter ich bin.
Das ist cool, dass du jetzt genau das eigentlich so sagst. So ist die Standardantwort, es kommt darauf an. Aber du hast dein, es kommt darauf an, natürlich geil begründet. Und das ist ganz cool. Und ich glaube, damit ist die Frage auch ziemlich cool beantwortet.
Du hast ja da auf jeden Fall auch praktisches Backing. Also selbst so Coaching-Schulen wie Strength Guys, die ja ziemlich verschrien sind bei ihren, vor allen Dingen so bei den sehr hohen Profis, dass sie sehr spezifisch trainieren. Ich habe ja auch von Taylor Edwards seine Off-Season-Pläne gesehen und von Lia. Die machen dann auch mal so eine Woche nach dem Wettkampf komplett lustige Reha- und Zirkusübungen, würde man jetzt, würde die bösen Zungen sagen. Also selbst in solchen sehr spezifischen Schulen setzen die gerade drauf Wert, in der Offseason oder weiter weg vom Wettkampf, ja, Variationen reinzubringen und den, so sagen wir mal, Defizite aufzutrainieren. Mhm. Was würdest du nur sagen, sind so gängige, vielleicht für die Hörer, dass die ein, zwei Sachen mitnehmen, was sind so gängige Sachen, die du mal in so einem Offseason General Preparedness Block mal mit einfügst? Oder was sind so vielleicht sogar die extremsten Sachen, die man machen musstest, neben Volleyballspielen und Cardio?
Abgesehen von Volleyballspielen, ja, danke.
Also generell Cardio-Training, also das klingt schon sehr brutal.
Okay, Volleyballspiel war fast ein zu extremes Beispiel, aber man darf nicht vergessen, die, mal abgesehen von, wie gesagt, diesen Wochen nach dem Wettkampf, die spezifische Belastung sollte mindestens zum Minimum Effective Dose drinnen sein. Das bedeutet, meine 3 bis 5 Sätze, für Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben in einem relativ hohen Prozentbereich meiner Maximalkraft sollten da drinnen vorkommen. Egal, was ich sonst alles mache. Ja. Dadurch wird zumindest die Maximalkraft gehalten. Das andere Volumen, ein extremer Fall ist folgendes. Stellt euch vor, ihr habt einen Athleten, der hat eine Tendinopathie in der Patellasehne vor 3 Jahren gehabt und merkt noch
am... Falk, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, ja, Falk.
Nicht vor 3 Jahren, die ist ja sehr aktuell.
Ja, okay, ja.
Aber ich höre zu. Ich war
gerade so richtig am Vorstellen. Aufgerissen.
Das bedeutet, der spürt immer wieder nach einer langen Wettkampfsaison das Kniegelenk. So, jetzt kommt die Offseason. Was mache ich mit dem Menschen? Mit dem Menschen mache ich Folgendes. Ich sage ihm, 70% des Trainingsplans gehören mir. Die restlichen 30% gehören einem Professionisten auf dem Gebiet um den Kniegelenk präventiv. Oder natürlich auch rehabilitativ, auf die nächsten Belastungen vorzubereiten. Das bedeutet 30% Physio. Das ist im Endeffekt ein allgemeines Training. Das ist ein individuell spezifisches Training. Das hat nichts mit Wettkampfspezifik zu tun. Und das gehört auch zu diesem vielfältigen Training. Nicht rehabilitativ, sondern präventiv das zu arbeiten. Und das funktioniert in der Offseason super, aber wenn das Knie wehtut, 4 Wochen vor dem Wettkampf, dann hast du ein Problem, weil kein Physio kann das richten. Ja, die können dir einreden, dass es funktioniert, aber es funktioniert nicht. Ja, und das wissen die meisten, je nachdem, was er den Tendinopathie ist, wird es halt funktionieren. Eine andere Möglichkeit ist, ich komme drauf, die Person hat tatsächlich nicht unbedingt die ausgeprägtesten muskulären Gegebenheiten, ja, in der Brustmuskulatur. Dann werde ich natürlich Bankdrücken mit der Person weitermachen, Wettkampfbankdrücken. Aber die wird die unterschiedlichsten Bodybuilding-Übungen im Bereich Muskelhypertrophie für Brustmuskulatur durchlaufen. Nach allen Regeln des Bodybuildings, ja, außer Stoff. logischerweise, ja. Aber alle anderen Regeln, ja. Und wenn eine Person fertig ist von einer langen Wettkampfsaison, und ich meine damit, die hat sich qualifiziert für, die hat die Staatsmeisterschaft gemacht und dann hat sie sich noch qualifiziert fürs Nationalteam und hat gleich noch die nächste Meisterschaft 2 Monate später, ja. Hat ein halbes Jahr nur Wettkampftraining hinter sich. Dann darf die Person tatsächlich einmal einen Monat lang, irgendwas machen. Ja, die hat sogar die Aufgabe, nicht Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben zu tun. Die ist völlig befreit von dem. Ja, und kann sie frei fühlen in dem, was sie macht. Und das sind halt die Dinge, die man sich nach einem Wettkampf überlegen muss, je nach den Gegebenheiten, und die unfassbar wichtig sind. Ja. Das Extremste, welche Übungen. Bei einem Otto-Normalverbraucher würde ich sagen, was immer super funktioniert, sind das langsame Anlernen, und das klingt jetzt wirklich komisch, aber das langsame Anlernen vom Sprüngen. Viele Powerlifter schaffen es nicht mehr zu springen, zu landen oder sonst irgendwas zu tun. Und das ist natürlich ein Riesenproblem auf den Alltag. Ja? Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt ist Das mache ich da hinten. Stört, nein, das ist wurscht. Ein zweiter wichtiger Punkt wäre, oder was ich sehr gerne mache, ist tatsächlich typisch Westzeit, Schlitten schieben, Schlitten ziehen, seitlich, geradeaus, whatever. Also das funktioniert aus GBP super, genauso wie Belt Squat Walks. Auch das funktioniert wunderbar, ja. Um einfach andere Reize zu geben. Nein, das wird deine Kniebeugenleistung nicht maximieren. Nein, das wird deine Kreuzheben-Leistung nicht direkt maximieren. Aber es hält dein Hüftgelenk eventuell belastungsverträglicher über Jahrzehnte. Und das ist der entscheidende Faktor.
Also größtenteils so passive Strukturen vor allen Dingen. Beweglichkeit.
Ja, tatsächlich. Richtig.
Ich habe jetzt hier eine Frage erhalten, die wurde mir zugeteilt. Wie können manche Athleten verdammt viel Kraft und im Vergleich relativ wenig Masse haben?
Weil
kann Alex Pürzel uns darauf eine Antwort geben?
Ja, die kann ich leider. Weil das ärgerlich ist, oder?
Lucky bastards.
Es ist ärgerlich. Die Sache ist, dass die Muskelkraft, von der wir sprechen, ist eigentlich das Resultat aus der Kontraktionskraft, die wieder von sehr vielen Faktoren abhängt, und dem sogenannten Muskelmomentarm. Und wenn die Kontraktionskraft bei Person A und bei Person B gleich sind, aber die Muskulatur bei Person A hat einen sogenannten längeren Momentarm. Das bedeutet, dass der Muskelzug weiter weg vom Gelenk erfolgt. Das liegt an unterschiedlichen Ansatzpunkten, Ursprungspunkten oder was auch immer. Dann kann die Muskelkraft effizienter eingesetzt werden. Im Volksmund könnte man sagen, es sind günstigere Hebelverhältnisse. Und da kann ich mit der gleichen Muskelkraft einfach auf einmal um 10, um 15, vielleicht um 20% mehr Wirkung der Kraft erzielen. Und was wir im Powerlifting messen, ist nicht die Kontraktionskraft. Wir messen eigentlich nicht die Muskelkraft. Wir messen das Resultat der Muskelkraft oder der Muskelkräfte. Und da spielen halt andere Faktoren mit ein. Das heißt, es gewinnt nicht der mit der stärksten Kontraktionskraft, es gewinnt der, der die Kontraktionskraft am effizientesten nutzen kann und daraus das höchste Total erzielt. Und deswegen sind halt manche Leute, die muskulär ganz anders dastehen, jene, die dann vielleicht manchmal besser sind als jemand, der muskulöser ist. Das bedeutet aber nicht, dass die Person, die unmuskulöser ist, nicht durch Muskelaufbautraining noch stärker wäre. Weil Muskelansatzpunkte, Ursprungspunkte kann ich nicht verändern. Momentarme kann ich leicht verändern durch Hypertrophie, aber auch nicht unbedingt sehr, sehr einfach. Ja, deswegen.
Finde ich eine sehr gute Antwort. Wir haben ja noch eine ganz andere Frage um Equipment. Hi Alex, außer Bench Combo und Power Rack, was darf in einem Home Gym nicht fehlen?
Ich würde sagen, ein Zuggerät. Ich würde sagen, ein Zuggerät, das mir Latt ziehen oder Rudern erlaubt, muss ich gestehen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache aber meine Klimmzüge und so weiter und ich bin ein leichter Athlet, kein Problem. Wenn ich jetzt ein Athlet bin mit 120 Kilo, dann wird er verstehen, was ich sage. Wenn ich ein Athlet bin mit 60 Kilo, denkt sich der, warum brauche ich einen Lattzug? Ich kann Klimmzüge machen. Ja. Also das würde ich sagen, ist der nächste Punkt und danach tatsächlich Kurzhanteln, die wie auch immer verstellbar sind oder halt, ich habe sie gleich in einem Satz Kurzhanteln liegen. Ich muss sagen, für Leute, die jetzt nicht unbedingt 60er brauchen, sind solche Powerblocks, Kurzhanteln oder so ähnliche, die man verstellen kann, die bis 40 Kilo gehen, sind schon sehr sinnvoll, muss ich fairerweise sagen, sind sehr sinnvoll. Danach muss ich mir halt wirklich welche machen lassen meistens, weil die günstiger sind, als man sich kauft.
Also ich habe mir diese, es gibt ja auch welche, die dann die olympischen Scheiben, ist das die olympischen?
Ja.
Die normalen quasi fassen können.
Ja.
Das ist eigentlich so das Günstigste, wie man dann einfach an Kurzhanteln kommt, aber es ist halt nervig.
Unfassbar nervig. Weil du musst ja aufwärmen und so weiter und keine Ahnung. Also die günstigste Lösung bis 40 Kilo sind sicher solche schnell adaptierbaren. Ja, die kosten dann irgendwas im Bereich, glaube ich, 500, 600 Euro. Ja. Und der nächste Punkt wäre dann schon, wirklich einen Satz zu haben.
Ich versuche mal noch was Gutes für die Beine zu finden, außer einen Beinstrecker. Aber weil Bulgarians Split Squats kommen ja nicht in Frage.
Split Squat wäre nicht schlecht.
Ich habe es mir schon aufgebaut, aber ich muss ehrlich sagen, ich fürchte um meinen Boden, aber auch um mein Leben jedes Mal. Wenn dann mal so ein Kettenglied mal kurz weitergerutscht ist bei diesen DIY-Squats und du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viel hatte ich jetzt drauf? Aber halt 200 Kilo so zwischen den Beinen baumeln, so kurz über deinen Zehen, dann schreckst du auch kurz auf.
Ja, dann machst du Gedanken einmal kurzzeitig, genau, über die nächsten Tage.
Und dann hörst du auch wieder auf und machst noch eine 25er drauf nächste Woche.
Natürlich.
Du musst halt wissen, was du sacrificen willst für deine Leg Gains. Das ist leider so. Doch, haben wir noch eine Frage.
Eine Outfit-Frage, aber die lassen wir weg, glaube ich.
Ja, doch, doch. Die machen wir noch.
Okay, die ist wichtig.
Dann macht Kona fix die Outfit-Frage.
Die Frage war, also ich kann mir nur vorstellen, dass das auf dein Outfit letzte Woche zielt. Nämlich die Frage, ich weiß auch nicht, von wem es war, aber gab es ein besseres Outfit am ISBS als das von Alex? Und du hattest das, glaube ich, auch gepostet auf Instagram, richtig? Dein Outfit?
Ich kann's nur subjektiv beantworten, logischerweise. Ich glaube, ich war schon vorn dabei. Muss ich ehrlich sagen. Hab aber eine unfassbar nette und intelligente Wissenschaftlerin aus Australien kennengelernt, die auch im Bereich Biomechanik forscht. Fällt mir der Nachname rein, was sehr peinlich ist, ja. Sophia, ich fällt das sicher ein, ja. Die hat auch ein sehr cooles Outfit gehabt, ja. Also irgendwie auch ein Gilet und so, das hat auch super ausgeschaut, aber ich glaube, ich war vorne dabei, ja.
Also für jeden, der gerade nicht weiß, wie das Outfit aussieht, der kann gerne mal bei Alex Fürzel auf Instagram schauen. Das sieht sehr, sehr interessant aus, aber ich habe gesehen, auf deinen Socken steht Squat, deswegen ist es ziemlich cool.
Ja, Sophia Nymphius heißt sie, ja. Sehr intelligente Dame, sehr cooler Coaching-Zugang, den sie hat und sie coacht da. Auf jeden Fall, ja, ich habe mir dieses cool. Tatsächlich, du musst dir vorstellen, ich bin ja normalerweise, rede nur so mal dumm mit ärmellosen Leibel. Conor, du kennst mich, kurze Hose, ärmelloses Leibchen, das war's. Aber es war schon richtig zu so einem Kongress. Also, man muss da nicht auf die Spitze treiben, ja. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich schaue, dass man was herrichtet und bin dann zu einer Modedesignerin gegangen, die Upcycling, die Upcycling macht. Also die bekommt alte Anzüge und macht daraus neue Anzüge. Und daraus sind ein paar Sachen entstanden, sagen wir so. Und das war ziemlich cool. Also, ja.
Ja, also aus der sehr spaßigen Frage ist auf jeden Fall auch hier wieder eine coole Antwort entstanden.
Ja. Dann würde ich jetzt nochmal zum Abschluss eine kurze spezifische Frage stellen. Oh, ich hoffe, die bleibt kurz. Wie viel Gluteus muss, kann und sollte man als ambitionierter Powerlifter trainieren?
Ja, das ist ja sehr cool, dass du das fragst, weil das schließt ja irgendwie den Kreis zu ganz zu Beginn. Mhm. Also das ist sehr
gut, genau, ja. Deswegen ist es die letzte Frage.
Sehr gute Frage. Eine sehr professionelle Antwort. Ich würde sagen, wenn du es schaffst, dass du im Kino in der ersten Reihe sitzt und die nächsten vier Reihen hinter dir nicht über dich sehen, dann hast du die richtige Gluteusgröße und davor nicht.
Ja, perfekt.
Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen und ich glaube, da gibt es sicher hochsignifikante Korrelation zwischen Unmöglichkeit des über die Person Sehens und deren Kniebeugenleistung.
So, Leute, da habt ihr es. Damit sind wir auch schon so ziemlich am Ende angekommen. Ich will mich schon mal ganz, ganz herzlich bedanken bei uns allen Vieren, dass wir uns auf dieses Gespräch eingelassen haben und hoffe, dass wir alle, auch die Zuhörenden, da noch ein bisschen was von mitnehmen können und ich denke, das wird auch der Fall sein. Alex, willst du nochmal kurz ansprechen, was es zu deinem Buch, was jetzt kommt, vorab zu sagen gibt? Also wann erscheint das? Was sind so die groben Inhalte? Warum sollte man sich das kaufen?
Also erscheinen tut das Buch, das hat den wunderbaren Namen, wie man einen verdammt guten Trainingsplan erstellt.
Catchy.
Erscheinen tut am 20. August und man kann es in jedem gängigen Buchgeschäft oder Online-Händler kaufen, von Thalia über Amazon und so weiter. Informationen gibt es auf meiner Instagram-Seite oder meiner Website, also da kann man überall nachsehen. Grundsätzlich geht es darum, und wenn man das wirklich in kurzen Worten fasst, grundsätzlich geht es darum, dass eine Person, ein Coach oder ein Athlet, der sich selbst coachen will, an der Hand genommen wird und dann wirklich je nach Könnenslevel durch das Buch durchgeführt wird, so dass man am Ende einen für sich selbst vollkommen verständlichen und nachvollziehbaren makrozyklisierten Trainingsplan hat. Und jeder Schritt dorthin wird wissenschaftlich erklärt. Warum das, warum das, warum das, und dann gehen wir einen Schritt weiter, warum das, warum das, warum das und so weiter. Es hätten sollen 270 Seiten werden, es sind geworden knappe 400. Und es ist auf jeden Fall Lesematerial ohne viel Bilder. Ja, und die Bilder, die drinnen sind, sind super cool, weil die Bilder, die drinnen sind, sind vom Marvin Kager, ein wunderbarer Mensch, also nicht vom, sondern mit Marvin Kager, mit dem Matthias Wallner, mit Golden Boy und Shoutout. Mit dem Joel Candena und meiner Frau, die ja ebenfalls das Buch sicher auch optisch unfassbar bereichern und wahrscheinlich eine Entschädigung dafür sind, dass ich im Cover vorn drauf bin.
Ja, da sind wir sehr gespannt.
Am 20. August ist es ja soweit.
Ja.
Dann kommt das Buch heraus und ich würde fast sagen, dass wir uns einfach dann nach dem 20. August irgendwann nochmal treffen und wir einfach ein bisschen auf dein Buch eingehen und wir da uns ein paar Informationen noch absnacken können, wenn wir nicht mit diesen 400 Seiten sowieso schon komplett gesättigt sind.
Machen wir sehr gerne.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal noch die ein oder andere Woche Platz lassen dazwischen. Also 400 Seiten ist natürlich ein ganz schöner Brecher an Literatur. Genau, deshalb holt euch das Buch. Wir bedanken uns alle vier ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich verabschiede mich schon mal im Namen von Maxi, Kona und mir. Bedanke mich recht herzlich bei Kona, dass er das hier organisiert hat und würde die letzten Woche und auch nochmal eine spezielle Danksagung an Alex Pürzel geben.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich war wirklich eine sehr, sehr angenehme Gesprächsrunde. Habe doch einige Podcasts und muss sagen, und das sage ich nicht immer, also es gibt manche, die sind ein bisschen träge. Dieser war es hundertprozentig nicht. Also danke für dieses Klima.
Wir danken dir.
Danke an alle Zuhörer. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit Alex. Und bis dahin.
Geil.
War das intens.
Das war intens. Sehr, sehr cool.